Am Mikrofon ist Gabi Fröhlich. Herzlich willkommen aus dem Radio Horeb Studio im Rheinland. Der Advent ist gedacht als eine Zeit, in der wir nicht nur panisch durch Geschäfte laufen, sondern auch etwas in uns gehen. Wenn wir das tun, da finden wir vielleicht unter unserer ganzen Geschäftigkeit die eine oder andere Frage, vielleicht sogar auch einen Zweifel, was den Glauben oder die Kirche angeht. Wenn Ihnen das so geht, dann ist diese Sendung für Sie gedacht. Frag den Pfarrer, Sie können anrufen und Ihre ganz persönlichen oder auch grundsätzlichen Fragen an Pfarrer Ulrich Filler stellen. Pfarrer Filler ist es aus seiner seelsorglichen Tätigkeit im Erzbistum gewöhnt, mit Fragen konfrontiert zu werden. Er hat auch eine ganze Reihe Bücher zum Glauben geschrieben, unter anderem den Bestseller »Deine Kirche ist ja wohl das Letzte«, Fragen, Argumente, Standpunkte. Wenn Sie mit Pfarrer Filler sprechen möchten, vielleicht eine Frage an ihn stellen möchten, dann können Sie anrufen unter 089 517 008 008. Ab jetzt sofort 089 517 008 008. Wir nehmen uns eine ganze Stunde Zeit für Sie, um Ihren persönlichen Fragen zu versuchen, eine Antwort zu geben. Wir freuen uns, wenn wir Sie mit Ihren Fragen in dieser Sendung begrüßen können. Zunächst aber begrüße ich Pfarrer Ulrich Filler selbst. Er ist Pfarrvikar in der Pfarrei St. Hubertus und Maria Geburt in Köln-Stammheim. Herzlich willkommen, Pfarrer Filler.
Grüß Gott.
Schön, dass Sie wieder mit dabei sind in dieser Fragesendung. Ich bin mal gespannt, was unsere Hörerinnen und Hörer an Fragen mit in diese Sendung einbringen werden. Nochmal die Nummer für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, 089 517 008 008. Das dürfen gerne ganz persönliche Fragen sein. Sie können auch anonym anrufen oder Sie haben auch grundsätzliche Fragen, Zweifel. 089 517 008 008 ist die Nummer zur Sendung. Pfarrer Filler, zunächst mal eine Frage von mir aus. Man hat ja viel über die Missbrauchsskandale in der Kirche in den vergangenen Jahren gehört. Nun ist es so, wir haben drei Jungs und die sind viel mit Jugendgruppen unterwegs, die regelmäßig auch von Priestern begleitet werden. Und da fragen mich Außenstehende doch oft, ob ich denn keine Angst um meine Kinder hätte. Ich gestehe, ich bin ja persönlich ein sehr vertrauensseliger Mensch, der sehr ungern etwas Böses vermutet. Aber ich frage mich dann schon manchmal mal, bin ich da naiv oder muss man da wachsam bleiben? Sollte man das Thema vor Fahrten mal ansprechen? Pfarrer Filler, Sie jetzt von der ganz anderen Seite aus gesehen, was würden Sie so einem Gemeindemitglied, wo die Eltern halt Kinder, Jugendgruppen haben, was würden Sie denen raten in so einem Fall?
Da muss man zunächst einmal sagen, oder ich muss zunächst einmal sagen, ich bin zutiefst bestürzt über den Ausmaß dieses Verbrechens, des sexuellen Missbrauchs minderjähriger Kinder und Jugendlicher. Und ich bin entsetzt darüber, dass das weltweit in der Kirche sich wie ein Krebsgeschwür in den letzten Jahrzehnten so ausbreiten konnte. Und ich bin genauso entsetzt darüber, dass es eine bis in die höchsten Kirchenkreise hineinreichende Kultur des Schweigens und des Wegschauens und des Verharmlosens gibt. Man kann eigentlich nur hoffen und vor allen Dingen beten, dass der Heilige Vater jetzt bald die notwendigen Schritte unternehmen kann, um das aufzuarbeiten und um andere Strukturen zu schaffen, eine andere Kultur zu etablieren. Natürlich ist uns auch allen klar, dass sexueller Missbrauch kein kirchliches Phänomen ist. Es gibt es ja genauso in Schulen, in Kinderheimen, in Sportvereinen und vor allen Dingen natürlich die allermeisten Fälle sexuellen Missbrauchs passieren in familiären Strukturen. Dennoch aber muss die Kirche hier sich dieses Problems dringend annehmen. Und wir haben das in Deutschland ja auch schon getan. Bei uns ist vor einigen Jahren dieser Missbrauchsskandal öffentlich geworden. Und wir haben also eine Antwort überlegt, im Erzbistum Köln zum Beispiel, indem wir eine umfangreiche Präventionsarbeit begonnen haben. Das heißt, dass alle Priester und hauptamtlichen Mitarbeiter, aber auch die Ehrenamtlichen, alle also, die mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben in ihrem Arbeitsumfeld, dass sie geschult werden, dass sie verstehen, worum es bei diesem Verbrechen, bei diesem Phänomen geht, dass sie verstehen, wie man in einer achtsamen, guten Weise mit Kindern und Jugendlichen umgeht und dass sie verstehen, wie man Transparenz schafft. Und ich denke, das ist die einzige Möglichkeit, die es gibt, diesem Verbrechen zu begegnen und eben auf diese Weise versuchen, weiteren Missbrauch zu verhindern. Sie sehen natürlich, dass eine der üblen Nebenerscheinungen dieser Situation darin besteht, dass Vertrauen verloren geht. Dass ich also als Priester nicht mehr automatisch das Vertrauen der Menschen genieße, das ich eigentlich brauche für meine Arbeit. Und dass eigentlich hier ganze Berufsstände, ob es Lehrer sind, ob es Priester sind, wer auch immer, in Misskredit gebracht wird durch das Versagen und die Schuld Einzelner. Und ich kann eigentlich nur jedem raten, der jetzt zum Beispiel eine Ferienfreizeit, ein Zeltlager, was auch immer unternimmt, auch als Geistlicher oder als Betreuer, wie auch immer, dass man einfach hier sich sehr im Klaren darüber ist, wie man mit den Kindern und Jugendlichen umgeht und dass man immer transparente Räume schafft, dass immer andere erwachsene Helfer mit dabei sind und dass nie Situationen entstehen können, die irgendwie zweideutig wären oder die zu Verdächtigen Anlass geben. Es ist natürlich eine unglaubliche Erschwernis der Arbeit, aber sowas kann man natürlich auch im Vorfeld bei der Planung und Besprechung einer solchen Freizeit ruhig auch ansprechen. Man muss es eben offen und transparent diskutieren. Und es ist natürlich auch die Frage, ob man dem Pfarrer oder Mitarbeiter auch vertraut, ob man ihn persönlich kennt und wie man selbst die Situation auch einschätzt.
Ja, ich denke, so das Grundvertrauen ist ja bei vielen da. Nur man fragt sich dann natürlich, die anderen haben auch vertraut und haben sich sind bös reingefallen. Da ist dann immer die Frage, wie sehr eben, man möchte gerne vertrauen. Ich denke, in den allermeisten Fällen darf man das ja auch. Und auf der anderen Seite möchten Eltern natürlich ihre Kinder nicht irgendeiner Gefahr aussetzen. Vielleicht hilft es da auch, wenn das Elternhaus ein gutes, offenen Dialog auch mit den Kindern selbst hat, der nicht Misstrauen sät, aber durchaus klar hat, welche Grenzen bei einem Kind nicht überschritten werden dürfen.
Ganz genau, das ist eben auch, gehört zur Aufgabe sowieso ja auch der guten Erziehung mit dazu, dass man eben auch diese Aspekte an einer dem jeweiligen Alter angemessenen Form anspricht und eben die Kinder auch sensibilisiert, wie sie in Situationen dann damit umzugehen haben. Das ist auch eine ganz wichtige Sache. Aber andererseits ist es natürlich auch so, dass das einfach, und das erkenne ich immer mehr, dass unsere ganze Arbeit, Seelsorge, Erziehung, wie gesagt, es geht ja eben auch darum, dass die meisten Fälle sexuellen Missbrauchs in familiären Strukturen existieren. Es kommt aber, wir kommen nicht drum herum, dass sie mit Bindung arbeiten. Ja, die persönliche Bindung ist das Kernstück eigentlich der Seelsorge, der Erziehung, des Arbeitens mit Kindern und mit jungen Menschen. Und darauf kann man nicht verzichten. Und wenn mir das eigentlich aus der Hand geschlagen wird, dann ist es eben ganz, ganz schwer, die Arbeit zu tun.
089-517-008-008 ist die Nummer zur Sendung mit Pfarrer Ulrich Filler. Fragt den Pfarrer, Sie können Ihre Fragen direkt an Pfarrer Filler stellen. Fragen Sie, was Ihnen einfällt. Pfarrer Filler wird wissen, ob er Ihnen eine Antwort geben kann oder nicht. Herr Brummer ruft uns aus München an. Ich grüße Sie, Herr Brummer. Guten Tag.
Ja, ich grüße Sie auch. Guten Tag.
Grüß Gott.
Ja, grüß Gott, Herr Pfarrer Filler. Ich habe eine Frage, beziehungsweise ich wollte vorher nur noch eine Bemerkung machen zu Ihren Ausführungen und zu der Frage der Moderatorin. Da fällt mir leider der Name nicht ein, weil ich etwas später eingeschaltet habe. Und zwar, was Sie natürlich im Moment für ein ganz, ganz großes Problem haben, das sehe ich darin, dass jetzt die ganze Sache generalisiert wird. Das heißt, alle Priester werden oder Pfarrer werden jetzt unter Generalverdacht gestellt. Und da sehe ich jetzt ein ganz, ganz großes Problem, weil der Mensch neigt oder immer dazu, gehört wahrscheinlich auch zu unserer Erbsünde, dass wenn also gewisse Fälle vorkommen, dass man dann alle in einen Topf wirft. Da sehe ich also für Sie im Moment, da tun es mir jetzt wirklich leid, also alle Priester meine ich da, ein Problem, das also nicht zu unterschätzen ist.
Dem man wahrscheinlich auch nur begegnen kann, indem man versucht, persönlich glaubwürdig und treu seinen Dienst zu verrichten, um eben den Leuten zu zeigen, das Vertrauen, das in den Priester gesetzt wird, ist auch verdient.
Ja, ja, weil die allermeisten Priester, ist es ja so, die haben mit dieser Sache überhaupt nichts zu tun. Und die werden jetzt, wie ich schon gesagt habe, alle leider in einen Topf geworfen. Und das ist schon ein großes Problem. Aber jetzt zu meiner Frage, also ganz andere Ecke. Und zwar geht es um die Reinkarnation. Ich habe mich jetzt also nicht gesondert vorbereitet, weil ich habe die Telefonnummer gehört und dann habe ich mir gedacht, ja, rufe ich gleich an. Aber ich kann mir das schon also irgendwie so eine kleine Zusammenfassung machen, so kurz wie möglich natürlich. Und zwar geht es um die Reinkarnation. Da ist doch die Frage, glaube ich, im Matthäusevangelium, wo Jesus sagt, für wen halten mich die Leute? Und dann wird ihm geantwortet, ja, die einen für Elia, die anderen für Johannes dem Täufer, weil es war ja nach dieser Zeit, nachdem also Johannes schon enthauptet wurde von Herodes, und einige für Jeremia oder für einen der anderen Propheten. Und da stellt sich mir jetzt die Frage, haben die Leute zur Zeit Jesu, weil es werden ja hier einige Leute bzw. Propheten genannt, die bereits verstorben waren. Und jetzt meine Frage, haben die Leute tatsächlich damals an die Reinkarnation geglaubt?
Das ist nicht Reinkarnation. Das ist ja eine aus dem Asiatischen kommende, vom Hinduismus und Buddhismus und so weiter gepflegte Idee, die eben bedeutet, dass es einen Kreislauf des Lebens gibt, in dem ich nach dem Tod wiedergeboren werde. Und zwar ist das eben nicht als etwas Positives zu sehen, sondern als etwas Negatives. Ich werde als Mensch oder als Tier oder wie auch immer in irgendeiner Form wiedergeboren, so lange dauert dieser Kreislauf an, bis ich endlich in meinem Leben so viel gutes Karma angehäuft habe, so viele Sachen gemacht habe, dass ich ins ewige Nichts, ins Nirvana eingehen kann. Das ist also die Reinkarnationsvorstellung als eine Strafe für den, der nicht in der rechten Weise lebt und eben nicht dann in diesen Endzustand übergehen kann. Im Evangelium haben wir eine andere Vorstellung, nämlich die im Alten Testament auch verbreitet ist, zur Zeit Jesu auch ganz aktuell war, nämlich, dass man sagt, am Ende der Zeit werden die großen Propheten, Elia beispielsweise, wieder auf Erden erscheinen. Sie werden also nicht von neuem geboren, sondern sie erscheinen auf Erden wieder, um eben das Zeitalter des Messias einzuläuten, um auf das Ende hinzuweisen. Und das war eben zur Zeit Jesu sowieso der Fall, dass man eben den Messias erwartet hat, dass allen ganz klar war, dass er bald kommen wird. Und es gab ja eben auch andere Personen, die auch behauptet haben, ich bin der Messias. Da war Jesus kein Einzelfall. Wir kennen beispielsweise diesen berühmten Barabbas, der entlassen wurde, während man Jesus dann gekreuzigt hat. Und Barabbas heißt ja auf Deutsch der Sohn des Vaters. Und man wird ihm, glaube ich, nicht gerecht, wenn man nur sagt, er ist ein Dieb oder ein Mörder oder ein politischer Aufrührer gewesen, sondern ich nehme an, auch er war so jemand, der Anhänger um sich geschart hatte und sagte, mit dem Anspruch auftrat, ich bin der Messias, ich befreie euch jetzt von der Herrschaft der Römer und so weiter. Also das ist einfach eine Glaubensvorstellung, die sich im Alten Bund begründet und die eben mit der Messias-Erwartung zusammenhängt, dass eben die Propheten wiederkehren und eben diese Endzeit einläuten.
Ja, und zwei der Hauptpropheten, die sind ja gar nicht gestorben laut Überlieferung. Und zwar Elia, der wurde ja in diesem Wagen in den Himmel geführt von Gott, also er ist nicht gestorben worden, und der zweite, der nicht starb, das war also Henoch, der war dann auch auf einmal nicht mehr zu sehen, und da erwarten ja vor allen Dingen die Juden am Ende der Zeiten, dass die wiederkommen, weil die beiden ja nicht gestorben sind, wie alle anderen Menschen auch. Sehe ich das richtig so? dass die beiden,
genau, wobei man natürlich
diese zwei Zeugen, und die Apokalypse spricht ja auch von zwei Zeugen. Und da nimmt man an, dass das Henoch und Elia wären, weil die ja, also der eine wurde entrückt und der andere, der war auf einmal nicht mehr zu sehen. Also der ist auch nicht gestorben. Das wäre jetzt noch meine Zusatzfrage.
Das Problem ist eben immer ein bisschen, was sind das für Texte, die ich da lese in der Heiligen Schrift? Das sind hier ganz unterschiedliche Arten von Texten. Es sind nicht nur Texte, die uns sozusagen historisch korrekte Geschichtsinformationen liefern. Es sind theologische Texte, es sind Texte über den Glauben, es sind Gebete, es sind Novellen, es sind Erzählungen. Es sind also ganz unterschiedliche Arten von Texten, die wir haben. Und dann muss man sich eben auch die Frage stellen, was heißt das denn, wenn da beschrieben wird, dass der Prophet Elia in einer feurigen Kutsche in den Himmel aufgefahren ist? Ist das eine, will das einen historisch fassbaren Tatbestand übermitteln? Oder ist das eine theologische Aussage, die etwa bedeutet, Elia war so von Gott erfüllt, dass er in den Himmel aufgenommen wurde in seinem Tod, wie auch immer, man kann jetzt da noch lang drüber einsteigen und müsste es also auch dann im Detail.
Ja, ja, und das ist ja auch viel zu mystisch, da, und da gibt es ja mehrere Meinungen und keine Meinung ist irgendwie zu beweisen. Das ist mir schon klar.
Aber deshalb haben wir eben ja als Christen den Maßstab der Kirche. Wir haben eben die beiden Säulen, auf denen unser Glaube beruht, einmal die Heilige Schrift. Und die andere Säule ist die Tradition und das Lehramt der Kirche, das eben immer diese geheimnisvollen, manchmal auch widersprüchlichen Texte der Heiligen Schrift für uns auslegt, ausgehend von den Aposteln unter Führung des Heiligen Geistes, dass wir also hier ein klares Kriterium haben, wie wir auch solche Sachen verstehen können. Und das ist eben, dass diese beiden Säulen sind eben die Grundlage, auf denen unser christlicher Glaube beruht.
Ja, dann will ich gar nicht mehr länger die Leitung belegen, weil Sie haben jetzt also sehr ausführlich Antwort gegeben, bedanke ich mich ganz herzlich dafür bei Ihnen und ja, und wünsche Ihnen dann noch einen schönen Tag. Danke, wiederhören.
Gleichfalls.
Vielen Dank, Herr Brummer, alles Gute, Gottes Segen nach München. Hören wir als nächste Hörerin Frau Manuela von Habsburg, die uns aus Germering anruft. Grüße Sie, Frau von Habsburg.
Ja, grüß Gott miteinander. Ich habe jetzt den letzten Hörer nicht gehört. Ich hoffe, ich funke jetzt nicht quer. Ich habe ganz sicherlich eins im Sinn. Wir könnten ja bei jeder Berufssparte da anfangen. Ich möchte nicht wissen, was bei den Stewardessen und Piloten da alles an Möglichkeiten wäre, wenn und was sexuelle Missbräuche angeht. Aber dass es explizit auf die Kirche losgegangen ist, ist mir natürlich auch klar. Denn es ist ein großer Plan dahinter, dass man die Erziehung seitens der Kirche hier natürlich blockieren will. Also kommt mir das wirklich jetzt so vor, als hätten wir damit einfach zu reagieren mit der Offensive dagegen. Und zwar mit dem großen Vertrauen, das wir immer gehegt haben zu unserem Gebet, zu den Priestern in sich, die wir ja oft alle kennen, dass wir das jetzt auch steigern können, indem man in den Gemeinden zum Beispiel auch zusammenruft zu solchen Gesprächen, wie man so einer Situation jetzt begegnen kann, Vertrauen aufbauen kann und auch vielleicht mal grundsätzlich auch die Kinder schulen kann, bevor sie auf diese Lager oder was gebracht werden, dass sie grundsätzlich einen kleinen kleines Briefing kriegen, bevor sie hingehen. Zum Beispiel, dass man nie alleine irgendwie sein soll, bevor man länger unterwegs ist, anderen Bescheid sagen soll. Oder dass man auch als Erzieher oder Beistände dann nie alleine mit Kindern ist, sondern zu zweit. Das hat ja Jesus schon gesagt, dass sie zu zweit sein sollen. Diesen Schutz hat er ihnen damals schon mitgegeben. Und ich glaube, da haben wir ganz viele Möglichkeiten, die ja auch so eine Krise immer bietet, so eine Chance, gell? Also nicht jetzt verzagen, sondern das als Chance sehen. Wir lassen uns nicht ins Boxhorn jagen. Der Heilige Geist ist mit uns und er wird uns da aus diesen großen, dicken Problemen sicher raushelfen. Wenn wir jetzt nicht verzagen und einer dem anderen nur die Schuld hinschiebt, wer hier weniger reagiert. Man kann jetzt im Kleinen ganz viel machen und loslegen schon, wenn man vor allem auch vielleicht erstmal ins Gebet geht.
Genau, das sind ja die beiden Stoßrichtungen, die wir verfolgen müssen. Einmal müssen wir die geistlichen Waffen zur Hand nehmen, die vor allen Dingen also auch im Gebet besteht. Ich wiederhole das immer wieder gerne, wir Priester brauchen das Gebet der Menschen, so nötig wie Luft zum Atmen. Das ist also eine ganz wichtige, unerlässliche Aufgabe. Und eben auf der anderen Seite auch konkret, da muss man aber auch sagen, da sind wir in Deutschland schon weiter als vielleicht in anderen Teilen der Weltkirche. Hier haben die deutschen Bischöfe eben auch vor einigen Jahren reagiert und haben eben ganz genau das, was Sie gerade angesprochen haben, auch durchgeführt und eingeführt, dass man eben mit diesen Präventionsschulungen von den Priestern bis zu den Jugendlichen, die als Gruppenleiter arbeiten, dass eben alle hier sensibilisiert werden für dieses Thema und dass man eben diese Transparenz schafft und dass man eben die Handlungsoptionen aufzeigt, die man hat und welche man nicht hat, damit eben hier man nicht sagt, oh, das ist jetzt für uns nicht so wichtig, es wird ernst genommen und es wird auch hier gerade in der deutschen Kirche eigentlich schon sehr viel gemacht.
Ich danke dafür auch, ja, ich habe vorhin mitgehört und denke aber auch, dass jeder aus der Gemeinde da auch gefragt ist, indem er auch die Priester vielleicht jetzt in dem Sinne stützt, indem er ihnen ja auch Zuspruch gibt, ihnen das Vertrauen ausspricht und sie vor der Einsamkeit auch rettet. Also ich habe das Gefühl, dass wir auch oft diese Distanz hier, da ist wie so ein, ja, man konsumiert zwar in der Kirche, aber man hat dann das Gefühl, man geht raus wie aus dem Laden, ja, und dann ist es wieder egal, was danach passiert. Vielleicht sollten wir auch da als Gemeindemitglieder noch ein bisschen, ja, feinfühlig damit umgehen, dass man wirklich auch den Priestern dieses Gefühl gibt, es gibt keinen Grund, sich einsam zu fühlen, dass man vielleicht auch auf solche Gedanken kommen könnte, sich da Ersatz
zu schaffen. Also ich glaube, das ist ein abwegiger Zusammenhang, das zeigen ja auch alle Untersuchungen, die es dazu gibt, die seriös sind, dass also der sexuelle Missbrauch hat keinen Zusammenhang mit Zölibat zum Beispiel, sondern das ist einfach hier eine krankhafte Störung, die vorliegt und die eben auch ausbrechen kann, wenn man verheiratet ist. Wie ich habe schon gesagt, die größten Missbrauchsfälle geschehen in familiären Kontexten. Und um ganz persönlich Ihnen mal zu sagen, also ich als Priester, der nicht verheiratet ist, der nicht mit einer Familie lebt, ich bin zwar manchmal alleine, aber ich fühle mich nicht einsam. Mhm. Also ich habe ja sehr viele Freunde natürlich auch, andere Priester und andere Freunde und hier in der Gemeinde viele Menschen, Gruppen und Gremien, mit denen ich viel mache. Ich bin ja mal ganz froh, wenn ich mal abends alleine in meinem Wohnzimmer sitzen kann und mit ihm beim Sprechen muss. Also das Gefühl der Einsamkeit, das ist auch nicht, man kann auch in der Ehe einsam sein und sich einsam fühlen. Das ist also, glaube ich, da gibt es keinen Zusammenhang.
Dann ist gut, dass Sie das glaube ich, ist auch mal wichtig, dass es öfters wieder ausgesprochen wird, weil da stehen so viele Missverständnisse im Raum oft, in der Bevölkerung auch. Gell? Das war jetzt sehr aufschlussreich. Danke vielmals für das Gespräch.
Danke schön, Frau von Habsburg. Alles Gute Ihnen. Auf Wiederhören. Pfarrer Filler, ich möchte eine Frage dazwischen schieben, jetzt schnell, die eine Hörerin uns übergeben hat. Sie fragt, ob es für Kinder schwierig sei, im Lateinunterricht etwa von Göttersagen zu hören, wenn sie vielleicht noch nicht so im Glauben feststehen. Also es gibt ja auch aus dem Griechischen, aus dem Lateinunterricht diese Göttersagen. Ist das irgendwie ein Problem, wenn Kinder das im Unterricht hören?
Da kann ich jetzt einfach nur aus meiner eigenen Erfahrung antworten. Ich habe schon als Kind gerne und viel gelesen. Ab dem zweiten Schuljahr war ich eine richtige Leseratte und ich habe besonders gerne auch diese griechischen Heldensagen gelesen. Auguste Lechner ist ja eine großartige Autorin, die diese Sagen, auch deutsche Sagen, das ist ein Melungenlied zum Beispiel, in jugendgerechte Sprache übertragen hat und dadurch also ganz viele Bücher verschlungen. Oder auch natürlich im Schulunterricht, da wird man natürlich auch mit der Mythologie der alten Griechen konfrontiert. Ich habe aber niemals erlebt, dass das in irgendeiner Weise jetzt meinen christlichen Glauben tangiert hätte oder in Frage gestellt hätte. Das kann ich aus eigenem Leben nicht sagen und das wird ja eigentlich auch im Unterricht als Mythologie entsprechend dargestellt und gekennzeichnet. Also Das glaube ich eher nicht, dass da eine Gefahr von dem Glauben besteht.
Zumal, wenn ein Elternhaus dahinter steht, das dann entsprechende Fragen auch beantworten kann. Nicht. Danke für die Antwort, Pfarrer.
Es ist ja auch gar kein, es gibt ja auch gar keine, das sind ja religiöse Vollzüge, die heute nicht mehr aktuell sind. Am ehesten ist es vielleicht noch so zu beobachten, dass es Menschen gibt, die an Hexen glauben. Dieser Wicca-Wahn, diese Wicca-Geschichte, da bin ich auch schon mit Menschen begegnet, die eben sagen, ich bin jetzt eine Hexe oder ich glaube daran, dass es die gibt. Und das ist ja so ein modernes, neues Heidentum, das wieder so etwas um sich greift. Da ist vielleicht eher in diese Richtung eine Gefahr zu vermuten.
Ja, es gibt ja, also gerade in der Jugendliteratur, also da kann man sich ja vor Runen und allen möglichen magischen Formen kaum noch retten.
Aber das ist auch kein neues Phänomen, das gibt es ja auch schon seit dem 18. Jahrhundert, das Vampirgeschichten und so weiter. Das ist eben auch ein gewisser Trend, vor dem man also auch, dann gab es mal die große Harry Potter-Diskussion, als diese Romane so gut zu verkaufen, so viel gelesen wurden. Also das ist einfach auch, Da bin ich eher lässig und sage, da muss man jetzt nicht das Kind mit dem Bade ausschütten. Das ist einfach eine Form der unserer Gegenwartskultur, Alltagskultur, Literatur, mit der man sich auseinandersetzen kann und wo man nicht gleich immer denken muss, jetzt kommt der Teufel mit dem nächsten Harry Potter Buch ins Haus.
Dankeschön für die Frage unserer Hörerin. Und dann möchte ich geschwind Herrn Schenk mit in die Sendung hineinnehmen. Er ruft uns aus dem Ruhrgebiet an. Herr Schenk, Sie haben eine Frage?
Ja, ich wollte eigentlich ein kleines Statement erst loswerden. Denn Herr Füller und beziehungsweise einige Anrufer haben ja auch das Thema Missbrauch auf die Sendung gebracht, sage ich jetzt.
Herr Schenk, vielleicht ganz kurz, weil einige Hörer in der Leitung warten und eigentlich ist das eine Sendung für die Fragen an den Pfarrer, aber wenn es Ihnen ganz wichtig ist, können Sie es uns kurz mitteilen.
Ich wollte Herrn Pfarrer fragen, wo er die Ursachen sieht für den Missbrauch. Ich sehe ihn darin, dass in der Kindheit sehr viel schief läuft und diese Bedingungen in den Kinderkrippen und Kindergärten und Grundschulen erheblich verbessert werden müssen, beziehungsweise zugunsten der Familien. Wie sehen Sie das?
Okay. Also ich bin weder Psychologe noch Psychiater. Ich habe Theologie studiert und kann deshalb zu diesem Thema keine profunde Auskunft geben. Soweit ich weiß, ist es richtig, dass viele Missbrauchstäter auch selbst Opfererfahrungen gemacht haben, aber das ist schon das Einzige, was ich dazu beitragen kann. Da müsste man sich an eine seriöse Stelle wenden, die da profund Auskunft geben kann. Und natürlich haben Sie recht, tatsächlich müssten unsere Familien gestärkt werden, damit die Kinder in einer guten Familie, wo die Eltern Zeit für ihre Kinder haben, aufwachsen können. Das ist eine Aufgabe für die Kirche, für unsere Gesellschaft und auch für den Staat natürlich.
Recht schönen Dank für die Information.
Ja. Dankeschön, Herr Schenk. Alles Gute Ihnen.
Bitteschön.
Zu dir wiederhören. Danke. Ich begrüße als nächste Hörerin Frau Anna, die aus dem Land Salzburg anruft. Frau Anna, ich grüße Sie.
Grüß Gott, Herr Pfarrer Filler.
Grüß Gott.
Meine Frage, wenn ihr am Sonntag etliche Male nicht in die Kirche geht zum Sonntagsgottesdienst, habe ich dann eine schwere Sünde und darf nicht zur Kommunion gehen, bevor ich Beicht habe? Oder wie sehen Sie das?
Ich würde sagen, es kommt darauf an, warum Sie nicht zum Gottesdienst gegangen sind. Wenn Sie sagen,
weil ich muss die Messe im Fernsehen anschauen, beziehungsweise Radio Horeb, Radio Maria oder KTV im
Kids. Also das ist natürlich dann eine schwere Sünde, wenn ich aus Bequemlichkeit nicht zur Messe gehe, weil mir die Messe nicht wichtig ist. Wenn ich natürlich sage, es ist zu beschwerlich oder in meinem Alter ist es nicht so einfach oder ich habe praktische Schwierigkeiten, dann ist es natürlich auch gut, zu Hause am Fernsehen, am Radio die Messe andächtig mitzufeiern. Mhm. Aber wenn Sie die Gelegenheit haben, ohne Probleme auch die Messe in der Kirche aufzusuchen, ist die Teilnahme natürlich besser als die Teilnahme am Radio. Zumal Sie auch dann kommunizieren können.
Mhm. Ja, das ist mir schon bewusst. Und wie ist es dann, wie eigentlich monatlich in die Kirchen gehen oder ein paar Mal im Jahr, die gehen genauso zur Kommunion?
Das ist eben immer nicht so gut, auf das zu schauen, was andere falsch machen. Das müssen die anderen mit ihrem Gewissen ausmachen und mit dem Herrgott. Es ist eben wichtig, auch darauf zu schauen, was tue ich selbst und warum tue ich es. Und dann ist das immer der bessere Weg.
Ja, und außerdem ist den meisten gar nicht bewusst, dass überhaupt eine Sünde ist. Muss da mal mitgehen. Was ich so mitgekriegt habe.
Das mag auch sein, ja.
Na gut, Herr Pfarrer. Ich habe nämlich zwei Meinungen gekriegt von zwei verschiedenen Priester.
Okay.
Deshalb habe ich Ihre Meinung auch hören.
Ja. Ich hoffe, ich konnte Ihnen weiterhelfen.
Ich bedanke mich.
Sehr gerne.
Ist mir klar, ja. Danke. Wiederhören.
Geht's gut.
Wiederhören.
Dankeschön. Alles Gute ins Land Salzburg. Eine nächste Hörerin ruft uns wiederum anonym an aus dem Raum München. Grüß Sie Gott.
Grüß Gott, ich weiß nicht in welchem Evangelium, aber ich glaube Johannes bei der Verhaftung Jesus, die Soldaten, die fallen alle drei um. Warum? Oder erkennen Sie die Gottheit Christi? Oder wissen Sie, was ich meine?
Ja. Das ist eben auch eine von diesen vielen Fragen, die sich um die Passionsgeschichte ranken, auch um die Berichte von der Auferstehung Jesu, von dem Osterereignis. Da sind eben so viele Dinge, wo man sich fragt, wie ist das eigentlich gemeint? Warum fallen plötzlich die Soldaten um? Oder warum, was ist damit gemeint, wenn man dann im Evangelium liest, bei der Auferstehung des Herrn gingen viele Gräber auf und viele Heilige wandelten umher und was ist mit denen passiert? Wie ist das also? Es ist sehr, sehr schwierig, man hat es versucht, aber es ist also sehr schwierig, eine Chronologie dieser Ereignisse zu erstellen aus den Evangelien heraus. Und hier muss man einfach sehen, es ist einfach eine, wie ich es eben schon mal sagte, es ist kein Geschichtsbuch, das uns hier historische Ereignisse faktennah schildert. Es sind Glaubenszeugnisse, die eben aus dem Glauben heraus das beschreiben, was geschehen ist. Und da kann man einfach jetzt dann spekulieren. Man gibt wahrscheinlich verschiedene Meinungen bei den Theologen und Exegeten, wie man das jetzt verstehen kann. Vielleicht waren sie einfach von der Majestät des Herrn überwältigt.
So habe ich gedacht.
Die Göttlichkeit des Herrn erkannt, das kann alles sein.
Pfarrer Filler, ich habe mal von einem Bibelwissenschaftler gehört, jetzt, wenn ich mich recht erinnere, ich hoffe es richtig wiederzugeben, dass wenn er gefragt wird, wir suchen Jesus von Nazareth und er sagt dann, ich bin es, dass dieses Ich bin es entweder identisch ist oder zumindest sehr nah dran an diesem Namen Gottes, ich bin der Ich bin. Ich bin es. Also, dass Jesus in diesem Moment steht als Sohn Gott und den Namen Gottes ausspricht. Und man kann sich vorstellen, dass das eine mächtige Wirkung hatte.
Das ist ein interessanter Hinweis, genau, dass es eben bei den Worten des Herrn um mehr geht als um eine Personenfeststellung, sondern dass es tatsächlich mit dem Gottesnamen hier arbeitet und sich selbst auch nochmal offenbart. Genau wie er es dann später vor Pilatus tut. Und das ist einfach, hier sind das vielleicht auch Phänomene, die zeigen, wie tatsächlich der Kampf des Göttlichen, der Kampf Gottes, des Menschensohns mit dem Bösen in der Welt auf seinen Höhepunkt zutreibt und die Menschen davon nicht unbeeindruckt bleiben.
Das ist eine gute Antwort. Sie formulieren das so gut. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Vielen Dank.
Dankeschön. Alles Gute unserer Hörerin. 089 517 008 008 ist die Nummer, unter der Sie mit Pfarrer Filler sprechen können. Er ist Pfarrer in Köln und hat mehrere Bücher über den Glauben geschrieben. 089 517 008 008 in dieser Sendung Frag den Pfarrer. Pfarrer Filler, ich habe noch eine Frage eines Kindes. Ich habe so gefragt, gibt es jemanden, der hier noch Fragen hat an einen Priester? Da sagte er immer, ja, da sagte der, das Es gibt oft, Priester sagen so oft, ich habe gehört, dass ich Priester werden soll. Also ich habe gehört, dass Gott mich gerufen hat. Aber wie hört man sowas denn eigentlich?
Ja, da gibt es ganz verschiedene Formen, wie man den Ruf Gottes hören kann. Ich kenne zum Beispiel einen Priester, der mir sagte, als ich als junger Mann in der Kirche kniete, da war mir plötzlich mit einem Mal schlagartig bewusst, du musst Priester werden. Er hat also keine Stimme gehört, wie sie meine Stimme jetzt hören durchs Telefon, Radio, sondern er hatte eine innere, feste Gewissheit. Mit einem Mal. Das gibt es. Es gibt aber eben auch andere Fälle. Bei mir zum Beispiel war es so, dass ich einfach immer schon sehr vertraut gewesen bin mit dem Glauben und dem Gottesdienst. Ich war Messdiener und Jugendgruppenleiter bis ich 18 Jahre alt war. Und da war das, und ich hatte einen guten Kontakt zu unseren Priestern immer. Und da war dieses Berufsbild des Priesters mir sehr, sehr vertraut. Und irgendwann habe ich mich gefragt, das könntest du vielleicht auch machen, das wäre auch was für dich. Und dann habe ich angefangen, nach dem Abitur zu studieren, Theologie. Und das sind ja 5 Jahre, in denen man eben neben dem wissenschaftlichen Studium auch noch von der Kirche ausgebildet wird und geprüft wird. Natürlich muss auch die Kirche zustimmen und sagen, ja, wir denken, dass du Priester werden sollst. Und in diesen 5 Jahren habe ich mich das selbst dann immer wieder gefragt. Ist das mein Weg? Soll ich das machen? Soll ich das nicht machen? Und irgendwann habe ich gesagt, lieber Gott, wenn ich es nicht machen soll, dann sag mir jetzt ganz deutlich Bescheid, sonst gehe ich diesen Weg. Und dann bin ich diesen Weg auch gegangen und ich habe es heute nicht bereut. Also es gibt ganz vielfältige Formen, wie Gott einen Menschen ruft, dass man eine innere Gewissheit hat, dass es die Umstände sind, die einen geleiten, dass es andere Menschen sind, die einem hilfreich zur Seite stehen. Das ist bei jedem dann ganz unterschiedlich.
Gut, danke schön, Pfarrer Filler. Dann ist der nächste Hörer, den ich hier auf Sendung begrüßen möchte, Herr Avenius, der aus Mannrhein anruft. Herzlich willkommen, Herr Avenius.
Ja, guten Tag, grüß Gott. Ja, ich bin unterwegs, ich hoffe, man kann mich verstehen. Grüß Gott an alle. Ja, gut. Ich habe so eine persönliche Frage. Also Glauben ist für mich elementar. Ohne Frage, ich kann ohne meinen Gott gar nicht sein, aber es kommen immer wieder so graue Momente, wo der Zweifel so da ist. Und ich wollte einfach mal fragen, wie kann man damit umgehen? Wie kann man das einfach von sich nehmen? Weil man ja im Grunde weiß, Gott ist alles und Gott ist so groß. Aber wie gesagt, ab und zu erreicht mich das dann immer wieder. Und ich frage mich selbst, warum das so ist.
Ja, das ist eine gute Frage. Das Erste, was man sagen kann, das ist ein Anzeichen dafür, dass Sie tatsächlich einen starken und lebendigen Glauben haben. Denn wir wissen, je stärker und lebendiger der eigene Glaube ist, umso öfters kommen auch manchmal diese düsteren Tage, desto öfters kommen auch Zweifel. Wir wissen das von den ganz großen Heiligen, die eben auch unter dem Gefühl der Abwesenheit Gottes gelitten haben, Johannes vom Kreuz beispielsweise, Theresia von Avila, glaube ich auch, die also ganz lange Zeiten auch der inneren Trockenheit erlebt haben und der Gottverlassenheit. Und das ist einfach ein Zeichen dafür, dass man auf dem richtigen Weg ist. Und ich denke, man muss einfach versuchen, solche Phasen auch durchzustehen und sie vielleicht auch so zu empfinden als ein Mitleiden mit dem, was Christus für uns gelitten hat, dass das eben auch dazugehört, dass der Glaube eben auch mich nicht nur happy macht und mich fröhlich durchs Leben gehen lässt, sondern dass ich eben auch vielleicht auch stellvertretend für andere, die nicht glauben können, solche Zweifel aushalten muss. Und dann hilft es einfach immer nur, treu zu sein, trotzdem zu beten. Auch man denkt, es macht überhaupt keinen Sinn, ich lese nur was vor mich hin, ich empfinde gar nichts dabei. Trotzdem zu beten, den Rosenkranz zu beten, sich der Mutter Gottes anzuvertrauen und sich nicht davon mutlos machen zu lassen, beirren zu lassen, denn es sind eigentlich Zeichen dafür, dass man tatsächlich einen lebendigen und guten Glauben hat.
Ja, vielen Dank. Das hat mir sehr geholfen. Vielen Dank.
Ja.
Danke für den Anruf, Herr Venius. Gute Reise Ihnen weiterhin. Alles Gute. Und nun hören wir aus München Frau Baumann. Grüße Sie, Frau Baumann. Welche Frage stellen Sie uns?
Grüß Gott. Ich wollte eine Frage stellen. Ich bin evangelisch. Und vor vielen Jahren, das ist schon sehr viele her, hatte ich eine Begegnung mit der Mutter Gottes beim Meditieren. Und seit diesem Zeitpunkt kann ich sie nicht aus meinem Glauben wegdenken. Und ich habe zwei gute Freundinnen, die katholisch sind. Und ich gehe manchmal mit ihnen in katholische Gottesdienst. Ich bete auch gerne den Rosenkranz. Jetzt will ich katholisch werden. Und meine Frage ist die, gibt es eine Literatur, irgendein gutes Nachschlagewerk oder irgendwas, wo ich, weil ich kenne mich nicht aus, ich war noch nie beichten, weil die Evangelien machen das meistens nicht. Und ich frage mich, gibt es da irgendein Werk, den ich zur Hand nehmen kann? Und außerdem ist meine zweite Frage, ich bin ja konfirmiert. Muss ich noch mal konfirmiert werden? Und ich würde dann an meine Gemeinde in der Nähe gerne einen Kurs machen oder etwas, weil ich möchte gern, wenn ich katholisch werde, natürlich mich auch auskennen, weil ich kenne mich nicht so aus im Gottesdienst, so wie ich möchte. Und auch mit den Bräuchen und mit den Gebeten. Das war meine Frage. Bisschen schwierige Frage vielleicht. Aber es ist
eigentlich keine schwierige Frage. Ich kann Ihnen sagen, wie das Prozedere ist. Am besten ist es, wenn Sie eben in der katholischen Gemeinde einen Pfarrer aufsuchen. Und wenn Sie ihm eben sagen, Sie möchten katholisch werden,
ja,
dann wird der Pfarrer mit Ihnen sprechen und er wird Ihnen genau all diese Fragen erläutern.
Ja.
Es wird dann einen gewissen Prozess geben, wo man eben sich mehrmals trifft. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten, dass Sie mit dem Pfarrer sprechen, dass vielleicht andere aus der Pfarrgemeinde mit dazukommen, dass man Glaubensgespräche gemeinsam führt, damit man eben die ganze Schönheit und die Vielfalt des katholischen Glaubens kennenlernen kann. Ich kann natürlich empfehlen, das Standardbuch ist der Katechismus der katholischen Kirche. Da gibt es auch eine Kurzfassung davon, wo man schon mal den Überblick hat.
Kurzfassung, okay. Das kaufe ich mir.
Da gibt es so eine Kurzfassung davon, wo eben alle von den 10 Geboten über das Glaubensbekenntnis bis zum Vaterunser alle Bereiche des Glaubens eigentlich behandelt werden, wenn man nachschlagen möchte.
Ja, genau das, weil ich wollte mich vorher vorbereiten, bevor ich auf den Pfarrer zutrete. Ich möchte nicht so ahnungslos so...
Aber ich meine, das ist gar nicht schlimm.
Dann könnte ich mir das vorher besorgen, ja?
Aber es ist wahrscheinlich, das können Sie gerne machen, aber es ist wahrscheinlich einfacher, wenn man das eben gemeinsam dann durchspricht. Denn gerade wenn jemand kommt, der sagt, ich will katholisch werden, ich weiß noch nicht alles, ist ja genau die Gelegenheit da, gemeinsam eben sich...
Na, gemeinsam schon, aber ich wollte halt jetzt vorher schon mal ein bisschen lesen. Aber dann gemeinsam, natürlich, aber ich wollte vorher. Dann haben Sie mir gesagt, die Katechismus in Kurzfassung, dann werde ich mir das besorgen. Dann ist meine Frage schon gut beantwortet.
Und dann, wenn dann eben dieser Weg zu Ende gegangen ist und Sie sagen, jetzt weiß ich Bescheid, ich fühle mich jetzt bereit, katholisch zu werden, dann ist eben, da Sie schon getauft sind und die Taufe anerkannt wird, werden Sie nicht nochmal getauft, aber Sie kommen dann in die Heilige Messe und werden in der Messe dann gefirmt. Das ist ja das katholische Sakrament der Firmung. Das wird Ihnen gespendet und Sie empfangen dann die Eucharistie, den Leib des Herrn.
Und dann darf ich endlich den Leib des Herrn empfangen. Jetzt darf ich ja nur in der evangelische. Und diese Firmung, da muss ich nicht da gehe ich mit den Jugendlichen zur Firmenunterricht? Nein.
Nein, das ist eben dann im Fall, wenn man schon erwachsen und groß ist, dann hat man eben diese Vorbereitung mit dem Pfarrer.
Ja.
Und da wird eben auch das Firmsakrament vorbereitet. Dann hat man, bekommt der Pfarrer vom Bischof die Erlaubnis, in der Sonntagsmesse mal dann auch die Firmung zu spenden. Und dann werden sie in der Messe in ihrer Pfarrei, wo sie dann zugehören, aufkommen, die Kirche gefirmt und, durch den Pfarrer. Und das ist dann nicht mit, zusammen mit den Jugendlichen. Ne?
Vielen Dank für die Antwort und einen gesegneten Advent.
Ja, dann Gottes Segen für Ihren Weg.
Dankeschön. Danke. Wiedersehen.
Wiederhören. Alles Gute, Frau Baumann. Wirklich auch Gottes Segen, Heiligen Geist, weitere Führung für Ihren weiteren Weg. Vielleicht ganz schnell angeschlossen die Frage daran, wie ist das, wenn man jetzt so auf der Suche nach einer Gemeinde ist? Sollte man jetzt die nehmen, die die eigene Ortspfarrei ist? Oder ist es genauso gut und richtig zu schauen, wo fühle ich mich denn wohl, wo fühle ich mich angesprochen, auch wenn ich ein bisschen weiterfahre?
Also grundsätzlich ist natürlich, gilt das Ortsprinzip, jeder gehört zu einer Pfarrgemeinde, das richtet sich danach, wo ich wohne. Und natürlich ist das eben, der Pfarrer dort ist mein Pfarrer und er ist erst einmal zuständig für mich. Dort in der Pfarrei werden dann eigentlich, da gehöre ich eigentlich dazu. Und, aber es spricht natürlich nichts dagegen zu sagen, ich habe hier eine Gemeinde gefunden, die mich besonders anspricht und ich fahre da in die Messe, weil dort lateinisch gebetet wird oder weil dort Gottesdienste stattfinden. Also ich bin natürlich völlig frei, auch im Gottesdienst mir das auszusuchen, wo ich mich zu Hause fühle. Das kann ich gerne machen. Wenn ich es aber zum Beispiel jetzt heiraten möchte, dann ist immer der Ansprechpartner, der Ortspfarrer, der für mich zuständig ist, wo ich wohne. Auch dann kann man woanders heiraten oder dann einen Priester heiraten. Aber hier muss eben dieser Weg gegangen werden, dass man über seinen eigenen Pfarrer den Weg geht und den vielleicht mal bei der Gelegenheit auch kennenlernt. Das kann ja auch nicht schaden.
089517008008, die Nummer zur Sendung. Frau Marianne Ammann hat angerufen aus Argenbühl. Das liegt in der Nähe von Isny. Frau Ammann, ich grüße Sie.
Ja, hallo, grüß Sie. Und zwar, ich würde gerne, bei uns hat sich gestern Abend im Gebetskreis die Frage gestellt, mit dem kommenden Sonntagsevangelium. Der Johannes hat ja in der Wüste getauft, auf Vorbereitung auf Jesu kommen. Und da kam die Frage, hat der Johannes nur einmal getauft oder konnte die Menschen da immer wieder kommen und sich x-mal taufen lassen?
Also zunächst muss man sagen, das ist eben diese Taufe des Johannes, ist nicht unsere christliche Taufe. Sondern die christliche Taufe ist das Sakrament, das erst durch Christus dann später gekommen ist. Das, was Johannes gemacht hat, war ein Bußzeichen, ein Zeichen dafür, dass ich bereit bin, umzukehren. Und da sind die Menschen eben aus Jerusalem zu Johannes geströmt und haben sich von ihm im Jordan untertauchen lassen. Ein Zeichen dafür, ich will umkehren, meine Sünden sollen abgewaschen werden, ich will mich neu hinwenden zu Gott. Und da steht, glaube ich, jetzt nichts im Evangelium drüber, aber es kann natürlich sein, dass auch jemand da sich mehrmals hat von ihm dieses Bußzeichen an sich vollziehen lassen.
Weil es keine sakramentale Taufe war in dem Sinne, ne?
Genau.
Genau. Und dann hätte ich nochmal eine Frage, wenn ich sie schon mal an der Strippe habe. Am Ende der Zeiten, wenn Jesus kommt, kommt er da als Menschensohn, ganz erkennbar als Menschensohn oder in der Glorie als Gottessohn?
Das ist, ich weiß gar nicht, ob es da einen Unterschied gibt. Also wir wissen ja, dass er, was nicht passieren wird, dass er als Mensch kommt, wie er 33 Jahre lang als Mensch gelebt hat, denn das erkennen wir ja, er ist eben von den Toten auferstanden und er hat diesen neuen Auferstehungsleib. Mhm. Ein Leib, der ganz anders ist, der sich mit unseren naturwissenschaftlichen Kategorien gar nicht mehr fassen lässt. Mhm. Ein Leib, der das Aussehen verändert. Ganz viele Menschen erkennen ihn zunächst gar nicht. Mhm. Ein Leib, der für den Raum und Zeit keine Grenzen mehr haben. Und das ist ja diesen Leib, den er heute noch besitzt. Und in diesem Auferstehungsleib wird er als Menschensohn dann wiederkehren.
Mhm. Also verwandelt, aber als Menschensohn, ne? Weil das steht ja im einen Evangelium auch drin, dass er als Menschensohn wieder kommen wird, ne?
Das ist ja die Bezeichnung, die aus dem Buch Daniel stammt, aus dem Alten Testament. Ein apokalyptisches Buch, was also auch über das erzählt, was am Ende der Zeit passieren wird. Und da wird von dem Menschensohn bereits die Rede. Und Jesus verwendet diese Bezeichnung, diese Prophezeiung des Alten Bundes für sich selbst.
Okay, vielen Dank.
Danke für den Anruf, Herr Amann. Ja. Alles Gute nach Argenbühl. Alles Gute weiterhin Ihnen. Gottes Segen. Und gehen wir weiter zu Frau Oeller. Sie ruft aus Freiburg am Neckar an. Frau Oeller, ich
Freiberg, grüße Sie. Freiberg.
Ah, Freiberg.
Ja. Ja, grüß Gott, Frau Fröhlich. Grüß Gott, Herr Pfarrer Filler. Ich habe eine Frage bezüglich der Mutter Gottes. Wir verehren sie ja sehr und sie ist ja die Mutter der ganzen Welt. Jetzt weiß man denn etwas darüber? Also uns ist ja bekannt, dass sie an vielen Orten schon erschienen ist. Weiß man denn etwas darüber, ob sie auch in anderen Menschen in anderen Religionen erschienen ist, oder weiß man da weniger drüber?
Also ich glaube, es gibt zum Beispiel diese Muttergotteserscheinung in Ägypten, in Kairo, wo eben auch andere, also Nicht-Christen, wenn das Ihre Frage war, Muslime oder keine Ahnung, auch die Mutter Gottes gesehen haben, diese Erscheinung gesehen haben. Und zum Beispiel in Guadalupe, da ist sie ja auch diesem Indio erschienen und der war ja auch zunächst kein Christ, glaube ich. Also es kann schon sein.
Ja, ja.
Man müsste es jetzt mal genauer nachforschen, da habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Aber natürlich, warum nicht? Grundsätzlich ist das
ja so. Ja, genau, sie ist ja die Mutter der ganzen Welt.
In Fatima, da ist jetzt Maria nicht selbst, aber das Sonnenwunder beispielsweise, das berühmte Sonnenwunder, das haben ja, was weiß ich, 70, 80, 90.000 Menschen gesehen, von denen viele auch gezweifelt hatten oder viele ungläubig waren. Und dass sie also hinterher beschreiben und viele sind zum Glauben gekommen. Also tatsächlich zeigt sich der Himmel auch Menschen, die nicht gläubig sind.
Ja,
oder keine Christen.
Ja, besonders in der heutigen Zeit ist es schon, kann man froh drüber sein, gell, wenn sowas passiert.
Ja, danke schön, Frau Oeller.
Eine Ermutigung für uns und aber eben auch der Hinweis darauf, dass es eben nicht nur darum geht, dass wir auf himmlische Visionen warten, damit Menschen sich bekehren, sondern dass wir durch unser Gebet, durch unser Leben, durch unser Beispiel, unser Apostolat versuchen sollen, Christus sichtbar zu machen in dieser Welt. Das ist eigentlich auch unsere Aufgabe. Wir sind der Leib Christi in der Zeit, in dieser Welt, in dieser Gesellschaft. An uns liegt es, wie es in dem Gebet heißt, Jesus sagt, ich habe keine Hände, nur eure Hände. Ich habe keine Augen, nur eure Augen. Ich habe keinen Mund, nur euren Mund, um in dieser Welt Gutes zu tun, den Glauben zu bezeugen. Das ist unser Auftrag als Christen, Christus sichtbar machen in der Welt. Und das geht. Natürlich sind manchmal irgendwelche Visionen und Wunder hilfreich, aber in der Regel ist es lichtig an uns.
Ja, vielen Dank, Frau Oeller, für Ihren Anruf. Alles Gute nach Freiberg am Neckar Ihnen. Noch einen schönen Abend.
Danke, ebenfalls.
Alles Gute. Auf Wiederhören. Danke. Eine lebendige Sendung, Pfarrer Filler. Wie oft, wenn es heißt, fragt dem Pfarrer, vielen herzlichen Dank, dass Sie wieder diesen ganz vielfältigen Fragen aus den unterschiedlichsten Richtungen zur Verfügung gestanden haben. Sie können, liebe Hörerinnen und Hörer, diese Sendung noch einmal nachhören oder weiterempfehlen. Zum Beispiel ist sie nachzuhören im Internet, im Podcast von Radio Horeb unter www.horeb.org, der Mediathek im Grundkurs des Glaubens. Fragt den Pfarrer, schauen Sie nach, hören Sie nach oder empfehlen Sie gerne immer wieder auch unsere Sendungen weiter. Alles Gute für diesen weiteren Nachmittag wünscht Gabi Fröhlich von Herzen Gottes Segen. Und Pfarrer Filler, geben Sie uns noch den priesterlichen Segen mit?
Sehr gerne. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Es segne euch der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.